Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 11. August 2025. Egal, was Sie vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump halten, der Amtsinhaber, der Chef im Weißen Haus, hat einen fantastischen Lauf. Es ist ja unglaublich, wie sich für ihn alles zusammenzufügen scheint. Ich bin ein Gegner seiner Zollpolitik, als Schweizer sowieso. Wir sind ja ganz bös unter den Zollhammer gekommen und in meiner Schweizer Ausgabe halte ich ein entschiedenes Plädoyer für die schweizerischen Stärken, für die Marktwirtschaft, für die direkte Demokratie, für die Unabhängigkeit, gegen jegliche schweizmüde Verzagtheit. Die Euroturbos, die EU-Kapitulationisten steigen jetzt auf die Barrikaden, die das Zukunftsheil in einer, ja eben Unterwerfung unter die Brüsseler Bürokratie sehen für die Schweiz. Von dem halte ich gar nichts. Das wäre Gift für unser Land. Aber jetzt unabhängig davon, wie ich persönlich diese für die Schweiz schlechte Zollpolitik beurteile, aus Sicht der Vereinigten Staaten von Amerika ist erstaunlich, was Trump alles bewegt und was er alles verändern kann. Nicht nur dieses Woke-Gebilde, diese Woke-Wolken, die da jahrelang jetzt über den USA, von den USA ausgehend, über den Ozean gewabert sind, mit dem hat er kurzen Prozess gemacht. Seine innenpolitischen Gegner scheinen gar nicht mehr vorhanden zu sein. Das bricht alles zusammen. Diese falsche, diese irrige, diese moralisierende Politik, das ist jetzt schon länger ein Thema, wie er das einfach weggewischt hat, aber wir lesen außenpolitisch Grosserfolg, Friedensstiftung, Kompromiss zwischen Armenien und Aserbaidschan, das hat er vermittelt jetzt gerade dieser Tage. Dann hören wir, statt einer neuen Boykottorgie gegen Russland am 15. August Gipfeltreffen, das erste seit langem zwischen einem amerikanischen und einem russischen Präsidenten, sinnigerweise in Alaska, auch ein diplomatisch smarter Schachzug, das Zusammentreffen in Alaska stattfinden zu lassen, auf Gebiet, das einmal zu Russland gehörte, haben es die Amerikaner eigentlich zu teuer oder zu billig gekauft damals. Das werden vielleicht auch noch Aspekte sein, die dann zur Sprache kommen. Und hier, man stellt ab auf Nachrichten, die durchsickern, gäbe es Kompromissvorschläge. Und ich glaube, dass diese Kompromissvorschläge beidseitig durchaus auf guten Boden gefallen sind, denn sonst würde sich der russische Präsident und auch der amerikanische wohl kaum hergeben, um so ein symbolträchtiges Meeting durchzuführen, wenn dann alles sich nur in Trümmern auflösen sollte. Es ist die Rede von Gebietsabtretungen, wechselseitigen Gebietsaustausch, also die ganze östliche, jetzt auch von Russland eroberte Sphäre der Ukraine soll zu Russland fallen. Offensichtlich wird noch diskutiert, ob einzelne Städte wie Cherson, Kharkiv und andere, ob die dann bei der Ukraine zu bleiben haben. Der große Stein des Anstoßes ist natürlich die NATO-Mitgliedschaft. Da sind die Russen kategorisch dagegen. Ich halte nichts von der These, dass Moskau die ganze Ukraine erobern will und sich auch die Westukraine, die russlandfeindliche, die russlandallergische Westukraine sich quasi einverleiben möchte. Das ist, wie wenn man ein Stachelschwein oder einen Igel verschlucken würde. Das bekommt nicht gut. Das, was er verschlungen hat oder was ihn verschlungen hat, ist ihm nicht gut bekommen. Nein, das scheint mir keine sachlich vernünftige Politik zu sein. Die Russen dementieren das ja auch, wobei wir ja nie wissen, was ernst gemeint ist und was nicht. Aber da, diese Planspiele, diese Projektionen halte ich für falsch. Nein, es geht da um diesen östlichen Teil der Ukraine. Vor allem aber geht es darum, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindert werden kann. Da habe ich gehört, dass es unterschiedliche Vorstellungen gäbe. Die Russen wollen das natürlich definitiv gelöst haben. Die Amerikaner sprechen da von langen Zeiträumen. Mal sehen. Wäre zu hoffen, wäre großartig, wenn jetzt da eine Einigung stattfände. Etwas sorgenvoll schaue ich da auf die Bestrebungen der EU, wobei nicht ganz einfach jetzt für all diese Staaten, die haben ja bis vor kurzem eine ganz andere, gegenteilige Politik gemacht zu der, die eben Donald Trump hier wieder zurück in die Arena spielte, nämlich die Diplomatie. Die Europäer haben ja gesagt, mit Russland darf man gar nicht verhandeln. Und die sehen sich nun gezwungen oder sie stehen nun von den Trümmern ihrer eigenen Ukraine-Politik, die hinten und vorne nicht aufgegangen ist. Aber eben in der Politik müssen ja dann alle den gesichtswahrenden Abgang finden. Und wie kriegt man das hin? Vielleicht zerfällt das auch in der Irrelevanz der eigenen Position, löst sich das irgendwo auf. Aber es sieht im Moment danach aus, als würde die EU, als würden die Franzosen, die Briten, die ja nicht mehr zur EU gehören, aber doch jetzt irgendwie da natürlich vorne mitmischen, und die Deutschen, als würden sie da auch mit den Italienern zusammen eher noch Hindernisse in die Speichen stecken, da Äste und Hindernisse in den Weg stellen bei einem möglichen Friedensabkommen. Man drängt auch darauf, dass die Ukrainer am Verhandlungstisch sitzen sollten. Trump, was ich lese, ist da nicht dagegen, aber wir müssen einfach realistisch sehen, das ist von Anfang an ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland gewesen. Russland ist einmarschiert, Russland hat sozusagen formell diesen Krieg oder diese Eskalation eröffnet, aber die Amerikaner, der Westen hat natürlich durch seine aus russischer Sicht aggressiv empfundene NATO-Osterweiterungspolitik diesen Krieg auch mit heraufbeschworen, einige sagen sogar regelrecht provoziert. Auf dem Rücken der Ukrainer, die sich da haben hinreißen lassen zu einer antirussischen Politik, und jetzt bezahlen sie einen bitteren Preis, wobei wir hören, dass sich da der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, der ehemalige Boxchampion, möglicherweise als Zelensky-Nachfolger ins Spiel bringt. Er hat nämlich gemäß der internationalen Presse sich so zitieren lassen: Wir sind kriegsmüde, wir wollen eine diplomatische Lösung und man muss auch bereit sein, über Gebietsabtretungen und Grenzverschiebungen zu reden. Und das ist natürlich eine ganz andere Position, als sie der ukrainische Präsident Zelensky, der noch Präsident Zelensky vertritt. Er sagt, Gebietsabtretungen seien ausgeschlossen, und auch in der EU scheint man da zumindest, aber vielleicht eher dem Schein nach, diese Position auch wahren und halten zu wollen. Wenn Sie mich fragen, werden hier die Amerikaner und die Russen entscheiden, was läuft, und man wird dann ohne große Sentimentalität auch entsprechend in der Ukraine das Personal auswechseln, jetzt auch von Seiten der Amerikaner, wenn sich da einzelne Herrschaften querstellen wollen. Ungeachtet all dessen, Sie werden jetzt in Deutschland viel Negatives lesen über diesen Gipfel. Man wird natürlich die üblichen Abgesänge auf Trump immer wieder in verschiedenen Variationen moduliert bekommen. Ich finde das gut. Ich hoffe, dass man zu einem Durchbruch kommt, eine Sternstunde der Diplomatie, und es wäre eben eine weitere Facette dieses unglaublichen Triumphlaufs des amerikanischen Präsidenten. Also innenpolitisch räumt er ab, mit seinen Zöllen scheint er Erfolg zu haben, alle wollen einen guten Deal mit ihm, die Börsen sind nicht abgestürzt, es strömen da Investitionen in die USA, er profiliert sich als Friedensstifter, jetzt der Gipfel mit Russland. Also ich habe so etwas schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, diese Kette von Ereignissen, die man bis vor kurzem noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Zeigt vielleicht noch etwas, dass eben die Politik, die vorher da war, diese Joe-Biden-Politik, diese Zombie-Politik, diese vergreiste Demenzpolitik, dass die eben so schwach war, nicht mal aus Balsaholz, nicht mal aus Styropor gebaut. Und die bedauernswerten EU-Europäer, allen voran auch die Deutschen, haben da einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Und jetzt lassen Sie mich noch etwas sehr Kritisches über die deutsche Außenpolitik sagen. Und ich sage das als jemand, der auch 25% Deutscher ist und große Sympathien für Deutschland empfindet. Aber ich glaube, die Außenpolitik ist jetzt nicht einfach die ganz große Stärke der Deutschen, wenn ich da die letzten 150 Jahre an Geschichte anschaue. Es gibt Ausnahmen. Wir haben einen Bismarck gehabt, der das Ganze irgendwie geschafft hat, zu moderieren und zu balancieren. Aber alles, was nachher kam, war dann ein fürchterlicher Sturz in den Abgrund. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass in Deutschland nach wie vor in der Politik das Bedürfnis so groß ist, unbedingt eine bedeutende Rolle spielen zu wollen. Wir kommen dann noch darauf im Zusammenhang mit dem Nahen Osten. Ich glaube, es wäre für Deutschland das Klügste, sich hier an der Schweiz zu orientieren, neutral, in Richtung Neutralität zu gehen, sich auf die Innenpolitik zu konzentrieren, das Beste Deutschland zu machen, die Rahmenbedingungen zu optimieren für die Bildung, für die Zuwanderung, für die Unternehmen. Da muss man glänzen. Aber außenpolitisch, Deutschland, das ist jetzt also keine Kernkompetenz. Und da treten wir ja den Deutschen nicht zu nahe, wenn wir das sagen. Es gibt so viele andere Profilierungsgebiete, Fußball, Industrie, Export, alles Mögliche, Erfindergeist, Literatur, Philosophie, fantastisch. Jetzt muss man doch nicht auch noch in der Außenpolitik die erste Geige spielen wollen. Das ist ein Verhängnis und das zeigt ja auch die Geschichte. Womit wir bei diesem Thema wären, Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja entschieden, die Militärhilfe für Israel einzustellen, hat das offensichtlich gar nicht besprochen mit seinen eigenen Leuten, sondern nur mit dem Kollegen Klingbeil von der SPD. Und jetzt fliegt ihm der eigene Laden erneut um die Ohren. Also kaum ein Tag vergeht ohne einen Skandal, ohne einen Wirbel um den CDU-Vorsitzenden. Ich meine, vor den Sommerferien hat er dieses Debakel mit den Verfassungsrichterinnen. Die eine, die umstrittene Kandidatin Brosius Gersdorf, hat sich ja mitten in der Zwischenzeit jetzt auch zurückgezogen. Das hat auch noch Verwicklung, das zieht auch Fäden. Und schon das nächste Fettnäpfchen im Wahlkampf hat er noch seine unverbrüchliche, ewige Treue außenpolitisch zu Israel verkündet. Und jetzt plötzlich sieht er sich gezwungen, eine weitere Kehrtwende hier durchzuziehen. Das zeigt Ihnen einfach, auf was für dünnem Eis dieser Kanzler wandelt, auf dünnem Eis natürlich seiner ganzen Brandmauerkonstruktion. Die Brandmauer, das einzige verlässliche Programmthema seiner ganzen Regierungstätigkeit. Ich meine, die Brandmauer ist das, was er mehr oder weniger voll durchzieht. Aber damit bringt er sich natürlich immer wieder in die Bredouille. Also wenn wir das jetzt mal wertneutral analysieren, sehen Sie jetzt auch an diesem jüngsten Slalomlauf in der ganzen Israel-Politik, dass eben Friedrich Merz entgegen seiner Selbstdarstellung und vielleicht auch entgegen seiner Selbstwahrnehmung kein geradliniger, verlässlicher Politiker ist, vielleicht auch nicht sein kann, in der Machtposition, in die er sich dann hineinmanövriert hat, sehenden Auges mit seiner Brandmauer. Es ist dann fast ein bisschen tragisch, wenn wir lesen heute in den Medien, wie er versucht, diese offensichtliche Kehrtwende, nicht die erste, als Ausfluss seiner lupenreinen Gradlinigkeit darzustellen. Also das muss man ihm zuerst mal nachmachen, wie er seine eigenen Hackenschläge da immer wieder schön und geradlinig redet. Jetzt auch von der CDU, von der CSU gibt es Schelte, auch in den deutschen Medien, natürlich sehr stark pro-Israel ausgerichtet ist die Welt, die ihm da hier das natürlich um die Ohren schlägt. Aber eben Deutschland ist gespalten. Sie haben die einen, die sagen, ja, das ist doch fürchterlich, diese Kriegführung von Israel im Gazastreifen, die armen Palästinenser, wir müssen helfen. Also da kommt sozusagen das humanitäre Gutmenschentum in Konflikt mit dem israelischen Gutmenschentum, dass man doch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hier unverbrüchlich an der Seite Israels zu stehen habe. Und diese beiden Ausprägungen und Ausflüsse des deutschen Gutmenschentums, des Gutmenschen-Sein-Wollens, die kommen hier miteinander in den Clinch. Und deshalb auch vor diesem Hintergrund, ich weiß, in Deutschland wird man vielleicht jetzt den Kopf schütteln, aber ich sage Ihnen einfach, Neutralität wäre vermutlich das Beste, dass man sich gar nicht erst so stark exponiert, sondern ein bisschen zurückhält, um dann nicht vor der realpolitischen Situation immer wieder kapitulieren zu müssen. Das jetzt also das ganz große Thema da in der deutschen innenpolitischen Berichterstattung. Und eben die Bundesrepublik scheint da irgendwo auch gespalten zu sein. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet nach einer Umfrage die Anerkennung eines Staates Palästina. Da ist man hin und her gerissen. Sie haben natürlich auch sehr viel Zuwanderung aus dem arabischen Raum. Die machen dann Druck auf der Straße. Da gibt es ja zum Teil ganz bizarre Szenen, etwa in Berlin. Also das ist schon eine verfahrene Situation, in die sich aber der Kanzler da immer wieder sehenden Auges hineinbegibt, in dieses Tohuwabohu. Und vielleicht ist ja die Neutralität nach schweizerischem Vorbild ein möglicher Ausweg. Ich bin übrigens überzeugt, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg etwas sehr Wichtiges gewesen wäre. Aber ich will hier nicht zu stark außenpolitisch auch herumdilettieren. Wir Schweizer müssen da keine Ratschläge geben. Das ist alles kompliziert. Das müssen Länder mit ihren eigenen Traditionen ausmachen. Aber wenn ich heute so etwas dieses Bild anschaue, dann doch eher mehr Neutralität, mehr Deutschland und weniger da dieses Schaulaufen auf den internationalen Bühnen. Eben Vitali Klitschko, darüber haben wir gesprochen, sieht eine große Kriegsmüdigkeit in der Ukraine sowie die Notwendigkeit einer Verhandlungslösung im Krieg mit Russland, bei der für ihn offenkundig auch Gebietsverzichte denkbar sind. Also die Kompromissbereitschaft ist da. Der linke Kulturkampf ist gescheitert. Brosius Gersdorf versteigt sich mächtig. Ja, diese gescheiterte Bundesverfassungsrichterwahl ist für mich auch ein relativer Lichtblick, weil eben Diskussionen stattfinden und Auseinandersetzungen, während das früher alles hinter den Kulissen gelaufen ist, ohne dass man sonderlich gewusst hätte, was jetzt da genau passiert. Durchbruch zur Transparenz, wenn auch natürlich mit großem Getöse und nicht immer erfreulichen Resultaten. Übrigens interessant, so was ich wahrnehme, in der Schweiz hat die gescheiterte Kandidatin sich jetzt da ein paar Ausfälligkeiten gegenüber den Zeitungen geleistet, auch gegenüber einer FAZ. Das wird jetzt gedeutet, dass der rechte Mob habe diese Kandidatin zu Fall gebracht. Das ist das linke Narrativ. Und die Mainstream-Medien, die sich auch kritisch über diese Kandidatin geäußert haben, allem voran die FAZ, die sehen sich jetzt genötigt, sich zu entschuldigen. Nein, nein, wir sind nicht der rechte Mob. Und vielleicht merken jetzt die Bürgerlichen, die Mainstream-Bürgerlichen in Deutschland, dass dieses ganze Anti-AfD-Narrativ, das sind die Rechtsextremen, das sind die Nazis, das kann in so einem Fall, siehe Brosius Gersdorf, sofort gegen auch die CDU und CSU in Anschlag gebracht werden. Und solange natürlich die CDU selber auf dieser Brandmauer-Rhetorik herumreitet, auf dieser Brandmauer herumtanzt, da diese Feitstänze, solange spielen sie natürlich auch ihren linken politischen Rivalen oder Gegnern in die Hände. Ein Verbündeter Kiews wankt, das ist interessant, im Oktober Wahlen in Tschechien und da könnte der Andrej Babiš zurückkehren und dann wankt auch dieses Anti-Moskau-Kartell jetzt in Ost-Mitteleuropa, denn Tschechien steht ja jetzt auch mit Munitionslieferungen und Unterstützung ganz vorne an der Seite Zelenskis, aber eben viele Tschechen sehen es anders und auch in Polen sind die Fronten nicht mehr so klar. Auch vor diesem Hintergrund, Deutschland etwas zurückhaltender, neutraler, auch da hören, was passiert. Orbán, Polen, Tschechien, Slowakei, das sind ja auch Gebiete, das sind Staaten, auf die ja frühere bundesrepublikanische Regierungen große Rücksicht genommen haben. Die werden heute überfahren, wenn sie nicht das sagen, was in Brüssel und Paris und Berlin trompetet wird. Also auch da Zurückhaltung, Neutralität ist ein Gewinn. Im Südkaukasus rückt ein Frieden näher, darüber habe ich gesprochen, das ist der große Lauf des Donald Trump. Und was haben wir hier noch bei den letzten Meldungen? Ja, die deutschen Strafmaßnahmen gegen Israel sind ein Novum. Darüber haben wir uns unterhalten. Und interessant vielleicht noch, in Spanien, in der Nähe von Murcia, hat eine Gemeinde gesagt, eine Stadt, wir wollen nicht mehr, dass muslimische religiöse Feste in unseren öffentlichen Institutionen und Festhallen stattfinden. Wir sind ein christliches Land und die stellen sich jetzt gegen offensichtlich Verfassungsbestimmungen in Spanien. Große Diskussion da auf der iberischen Halbinsel. Aber ein interessantes Symptom, dass in diesem sehr katholischen Land Spanien, ein Land, in dem es übrigens nie eine Reformation gegeben hat, eine etwas andere Entwicklung, als wir sie da in Mitteleuropa oder Westmitteleuropa durchgemacht haben. Aber dass jetzt in Spanien hier sich diese konfessionellen, diese religiösen Impulse so regen, das ist interessant, müssen wir weiter verfolgen. Die Zuwanderung, jetzt gerade auch aus dem muslimischen Kulturkreis, gibt ja auch bei uns immer wieder, auch in dieser Sendung, massiv zu reden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International zum Wochenstart. Ich freue mich, jetzt geht's wieder weiter hier. Die Welt bleibt interessant und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Gib jeden Tag die Chance, dein Bester zu werden. Bis bald, wir melden uns zurück.